Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Viele Männer fühlen sich müde, antriebslos, weniger fokussiert und schieben es auf Stress, Alter oder einfach zu viel um die Ohren. Aber was, wenn die eigentliche Ursache viel tiefer liegt? Was, wenn deine Hormone eine größere Rolle spielen, als du denkst? In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das lange tabu war: Testosteron und männliche Hormongesundheit. Warum ignorieren so viele Männer die Signale ihres Körpers und was kostet sie das langfristig? Mein heutiger Gast ist Dr. Jonathan Apasu, Arzt, ehemaliger Berater im Bereich Digital Health und Mitbegründer der Plattform Adon Health, die sich genau diesem blinden Fleck widmet: Männergesundheit, insbesondere hormonelle Disbalancen und Testosteronmangel. Er verbindet medizinische Expertise mit einem klaren Anspruch: Männer sollen ihre Gesundheit verstehen, messen und aktiv verbessern können. Evidenzbasiert und ohne Tabus. Und genau darüber sprechen wir heute. Was passiert wirklich bei Testosteronmangel? Welche Symptome werden oft übersehen? Und vor allem, was kannst du konkret tun, um deine Energie, deinen Fokus und deine Lebensqualität zurückzuholen? Viel Spaß bei der Folge mit Jonathan Apasu. Ich habe mich in meinem Podcast ganz, ganz lange mit Frauengesundheit beschäftigt, vor allem auch mit Hormonen. Und ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die sehr sensibel auf diese Hormonumstellung reagiert haben. Mit vielen Frauen gesprochen, die einen guten Draht zu ihrem Körper haben und direkt merken, wenn sich was verändert, wenn irgendwas nicht mehr ganz stimmt oder anders ist als vorher. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, und da musst du mir mal helfen, ob das überhaupt stimmt, dass Männer oft nicht so einen ganz direkten Zugang zu ihrem Körper haben.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Das sagt auch die klinische Forschung. Die Evidenz weist da sehr klar darauf hin, dass Männer weniger Gesundheitsbewusstsein haben. Wenn wir jetzt über so klassische Vorsorgeuntersuchungen und dergleichen nachdenken, sehen wir das ganz eindeutig, dass Männer das weniger wahrnehmen als Frauen. Gleichzeitig, wenn wir über die Hormongesundheit sprechen, merkt man das oder sieht man das auch ganz eindeutig. Bei Frauen ist es ja so, dass durch die monatliche Hormonschwankung, die ja schon in jungen Jahren einsetzt, Frauen ganz deutlich spüren, dass Hormone eine starke Rolle für ihren Körper haben und auch Einfluss nehmen, nicht nur auf körperliche Elemente, sondern auch psychische, mentale Elemente. Und bei uns Männern, wir haben auch Hormone, auch für uns sind Hormone wichtig. Wir haben in Bezug zu insbesondere Sexualhormone auch Schwankungen, die jetzt nicht monatlich sind, sondern täglich. Andere Hormone haben auch eine zirkadiane Rhythmik bei uns Männern. Aber das ist nicht so signifikant spürbar, weswegen viele Männer gar nicht darüber nachdenken, dass sie auch Hormone haben und dass für sie Hormone auch eine sehr, sehr wichtige Rolle für die allgemeine Gesundheit, aber auch fürs Wohlbefinden spielt.
Mhm. Nochmal kurz einen Schritt zurück zum Körperbewusstsein und zum Gesundheitsbewusstsein von Männern. Warum ist das so? Warum fehlt Männern oft, also nicht allen, ich kenne auch viele, die zur Vorsorge gehen oder auch merken, wenn in ihrem Körper was nicht stimmt, aber ich glaube, tendenziell ist es ja tatsächlich eher so, dass Männer einen schlechteren Zugang haben, aber warum ist das eigentlich so?
Es sind sehr wahrscheinlich unterschiedlichste Ursachen, die da zusammenführen. Auf der einen Seite bestimmt auch kulturell Stigmata oder Glaubenssätze, wie als Mann muss man funktionieren, als Mann kennt man keinen Schmerz. Sich um seine Gesundheit zu kümmern oder sich auch gewisse Sachen einzugestehen, könnte ein Zeichen von Schwäche sein und man will das lieber überdecken, überspielen und einfach funktionieren. Also solche Glaubenssätze in den Köpfen von vielen Männern führen auf jeden Fall dazu, dass eben dieses Gesundheitsbewusstsein weniger stark ausgeprägt ist. Das ist auf der einen Seite ein Element und auf der anderen Seite, wie eben beschrieben, diese Entkopplung von den Symptomen oder Empfinden, die man als Frau im Gegensatz dazu hat, wenn es um die Hormongesundheit insbesondere geht. Mhm. Aber letztendlich ist es auch eine große Herausforderung, die sich gesundheitspolitisch gestellt wird oder gestellt werden muss, wie man es eben schafft, Männer eben mehr für ihre Gesundheit zu motivieren. Was wir heutzutage sehen, ist ja diese ganze Longevity-Biohacking-Bewegung, die irgendwo auch männlich geprägt ist. Also wenn man da schaut, wer da so Key Opinion Leader in Anführungszeichen sind, dann sind das häufig Männer. Ja. Das vermittelt aber so ein bisschen auch ein falsches Bild, weil gesamtgesellschaftlich Männer immer noch nicht so ein starkes Gesundheitsbewusstsein haben. Und meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass sich dieser Trend, dieser Longevity-Trend auch dann irgendwann in die breitere Masse der Männer bewegt und wir da auch ein allgemeines, besseres Gesundheitsbewusstsein entwickeln werden.
Und was glaubst du, warum das so ist bei dem Biohacking und Longevity-Themen? Können die Männer da besser andocken, weil es sowas Technisches hat, weil es sowas Performatives hat?
Also meine Meinung wäre das auf jeden Fall. Das ist was sehr Technisches. Das ist KPI getrieben. Man kann sich viele Metrics anschauen. Man kann den Schlaf tracken. Man kann dann den Herzrhythmus, die Herzrhythmusvariabilität tracken. Man kann Blutmarker messen. Also das wird dann schon recht schnell technisch. Das wird KPI getrieben. Und da geht es jetzt nicht darum, Gesundheit zu erhalten oder eine Krankheit zu heilen oder zu adressieren, sondern es ist so ein bisschen auch von diesem Performance-Optimierungsgedanken getrieben, der für viele Männer attraktiver ist als so ein Präventionsgedanke oder ein Erkrankungsvermeidungsgedanke.
Ja, also ich finde so, ja okay, wenn das der Zugang ist, ist ja auch gut, ne? Auf der anderen Seite finde ich, das manchmal nimmt es ja so Ausmaße an, dass ich so denke, okay, das ist so ein krasser Stress auch für die Psyche und auch für den Körper, wenn man natürlich sich die ganze Zeit so krass herausfordert auch und irgendwie immer noch besser und noch fitter und was weiß ich werden will. Wo siehst du denn da die Grenze? Also was von dem irgendwie, dem sich hingeben, diesem Longevity-Trend, ist gesund und wo ist die Grenze, wo man dann irgendwie vielleicht mal aufhören sollte oder aufhorchen sollte, dass man mal guckt, okay, warum mache ich das gerade und ist es jetzt in dem Fall noch gesund?
Ja, man sollte auf jeden Fall das eigentliche Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Es geht ja nicht drum, also Longevity, Langlebigkeit, da geht es ja einmal um die Lifespan, also wie lange wir leben, wie viele Lebensjahre es insgesamt sind. Und es geht um die Healthspan, wie gesund wir sind, um diese langen Lebensjahre auch möglichst genießen zu können. Mhm. Und ich glaube, dieses genießen zu können, das Leben zu genießen, auch zu erfüllen, das Leben auch mit Leben zu füllen, nicht nur mit Jahren, das ist ja eigentlich das Ziel. Und wenn man das aus dem Auge verliert und in der Ambition, die Lebenszeit zu maximieren, die eigentliche Zeit darauf opfert, ein paar Jahre hinten anzuhängen, dann verliert man ja netto die schönen Lebensjahre und auch Zeit, das zu genießen. Das heißt, da muss man aufpassen, dass nicht zu sehr überschwappt. Mein Eindruck ist doch aber, dass die meisten, die das machen, das zu noch einem gesunden Maß machen. Wenn wir jetzt so Extrembeispiele, so ein Brian Johnson in den USA zum Beispiel ansehen, klar, dass der macht natürlich sehr, sehr viel und das ist auch ein Ausmaß, was man jetzt nicht jedermann empfehlen würde. Aber die meisten, die jetzt in der Longevity-Bubble sind, die optimieren zwar einige, sei es jetzt Laborwerte oder andere messbare Parameter, aber zumindest mein Eindruck ist, dass da jetzt nicht signifikant Tageszeit oder auch Lebenszeit insgesamt verloren geht. Auf der anderen Seite, vielleicht noch der letzte Punkt, muss man natürlich auch schauen, dass man da nicht eine zusätzliche mentale Belastung schafft, indem man sagt, okay, ich muss jetzt diese Werte in einem gewissen Bereich haben, sonst bin ich gefährdet, sonst trage ich ein persönliches sehr hohes Risiko. Insbesondere bei Blutwertmessungen, die ja auch jetzt sehr Endkonsumenten zugänglich sind, glaube ich, dass eine große Herausforderung darin besteht, diese auch erklärbar zu machen. Weil ein Wert, der sagt alleine, hat einen gewissen Aussagewert, aber ganz alleine kann er nicht für voll genommen werden, sondern muss immer in die Lebensrealitäten, die Lebensumstände und dergleichen eingeordnet werden. Und da scheitert es dann in vielen Fällen. Also dass viele eben sehr viele Werte bestimmen, sehr viele Erkenntnisse schaffen, aber dann so die Interpretation, da hört dann meistens der Weg auf und viele schaffen eben diese Interpretation nicht.
Okay, und was wäre da die Lösung?
Also auf der einen Seite gibt's ja auch durch KI, das machen ja auch viele, die haben dann ihre Werte, schicken das in die KI rein, bekommen dann eine gewisse Interpretation. Das ist aber zum gewissen Grad auch limitiert. Auf der anderen Seite gibt's ja viele Expertinnen und Experten, die gewisse Laborwerte auch gut erklären können. Und da wäre mein Appell immer, wenn man eine gewisse Erkenntnis gewinnen möchte, über die Werte schwarz auf weiß hinweg, da mit einem Experten, Expertin dazu zu sprechen, die dann eben auch zwischen den Zeilen, zwischen den Laborwerten das in die Lebensrealität einordnen können, um dann besondere Empfehlungen auch zu treffen. Und da sieht man, es gibt verschiedenste Langlebigkeitsmediziner, die sich damit beschäftigen. Es gibt aber auch sehr gute Gesundheitscoaches, die da helfen können. Oder im Beispiel jetzt, was wir adressieren, Hormongesundheit, gibt es auch digitale Möglichkeiten, mit Experten zu sprechen, um gewisse Werte einordnen zu lassen.
Dann erzähl doch mal, du bist ja irgendwie auf den Hormonen hängen geblieben. Vielleicht sag doch mal, wie dein Weg dazu war, was dich an männlichen Hormonen so besonders interessiert und was jetzt auch euer Angebot so ist.
Also vom Hintergrund bin ich Arzt. Ich habe 2009 19 abprobiert, dann kurze Zeit in der inneren Medizin gearbeitet. Dann hat es mich erstmal aus der Patientenversorgung rausgezogen. Ich war Unternehmensberater, habe da viele Themen im Digital Health Bereich gemacht und habe da als Unternehmensberater die Erfahrung gemacht, dass es im Gesundheitssystem einfach sehr vieles gibt, was ja theoretisch niedrigschwellig optimiert werden könnte, aber es irgendwie nicht geschieht. Und die gleiche Erfahrung hatte ich davor auch als Arzt gemacht oder auch im Medizinstudium schon, wo ich sehr viele verschiedene Stationen durchlaufen hatte. Also ich war jetzt nicht nur in Deutschland Krankenhaus tätig, sondern ich habe in 6 verschiedenen Ländern Krankenhausrotationen gemacht und habe da immer unterschiedlichste Herausforderungen gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass die Lösung oft in der Medizin selber gesucht wird, aber häufig eher so ein strukturelles Problem ist, das auch eine strukturelle Lösung bedarf. Und durch diese Erfahrungen motiviert, habe ich gesagt, okay, ich würde ganz gerne irgendwas in der Medizin gründen, was so einen neuen Zugang in die Medizin ermöglicht. Mhm. Und als dieser Entschluss dann für mich gefasst war, habe ich mich an Whiteboard gesetzt, zusammen mit einem Freund, und wir hatten die verschiedensten Themen angeschaut, aus dem Bereich der KI, wie kann man jetzt KI nutzen, um Gesundheit zugänglicher zu machen, von Patientenseite, vielleicht auch von Seiten von Ärztinnen und Ärzten, und hatten dann in der ganzen Ideation auch mit sehr vielen Menschen gesprochen über unsere Ideen, um halt Feedback einzuholen. Und in dem Zuge habe ich mit einem Freund, Bekannten damals gesprochen, um ihm eine Idee zu pitchen. Fand er so halb interessant, aber hat gesagt, so Jonathan, guck mal, wenn du es auf der Suche bist, ein Startup zu gründen, ich selber habe ein Problem, ich habe ein hormonelles Problem und ich finde einfach keine Lösung hier. Ich war bei meiner Hausärztin, ich war bei 2 Urologen und von niemandem habe ich eine Lösung bekommen, die für mich funktioniert. Gleichzeitig hat er auch in die USA geschaut und gegoogelt, im Internet gesucht und hat gesehen, dass es im Ausland dafür echt niedrigschwellige Lösungen gibt. Mhm. Und bin ich natürlich hellhörig geworden, weil das natürlich auch so aus geschäftlicher Sicht immer interessant ist, ein interessantes Signal, wenn in den USA ein Geschäftsmodell funktioniert. Ja. Im Gesundheitswesen muss man natürlich immer so ein kleines Häkchen ransetzen, dass ein anderer Markt ist und dergleichen. Aber ich fand das dann zumindest sehr, sehr spannend und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und was mich damals total überrascht hatte, war damals schon Arzt, kannte mich mit vielen medizinischen Themen aus, aber ist, dass das Thema Hormongesundheit beim Mann extrem unteradressiert ist, obwohl es gesellschaftlich eine sehr prävalente Erkrankung ist. Also wenn man sich da die Zahl mal anschaut, insbesondere für den Testosteronmangel, da sprechen wir in Deutschland zwischen 15-35% der Männer, die unter einem Testosteronmangel leiden.
Ab welchem Alter meist?
Ansteigend mit höherem Lebensalter, da können wir später auch nochmal drauf eingehen. Heutzutage, wenn wir uns Männer anschauen in ihren 30ern, dann ist die Prävalenz da signifikant geringer, als wenn wir uns beispielsweise 70-jährige Männer anschauen. Ja. Da können wir auch dann gleich nochmal gerne zu eingehen. Mhm. Aber es ist durchaus eine sehr prävalente Erkrankung. Und was gleichzeitig für mich damals sehr interessant war, ist, dass das Thema wirklich schlecht nur adressiert wurde. Also bin dann auch in den Austausch gegangen auf Facebook-Gruppen, habe dann auch schnell viele so Selbsthilfegruppen gefunden von Männern, die ähnliche Erfahrungen hatten wie mein Freund damals. Viele haben einfach berichtet, so die suchen schon seit Ewigkeiten einen Arzt, eine Ärztin, der sie behandeln möchte oder könnte und sind einfach nicht fündig geworden. Und das in Kombination, also der Leidensdruck der Patienten plus ja auch die wirtschaftlichen Argumente, die dahinter vielversprechend ausgesehen haben, hat mich dann dazu bewegt zu sagen, okay, das passt irgendwie in ein sehr gutes Konzept und auch in so ein sehr gutes digitales Programm, um eben auch strukturell andere Zugänge zur Gesundheit zu schaffen. Weil das Spannende, das wir auch mit Addon Health langfristig machen möchten, ist, Männergesundheit hört natürlich nicht mit der Hormongesundheit auf. Aber die Hormongesundheit ist ähnlich wie dieses Longevity-Thema irgendwo eins, das so Performance-konnotiert ist. Also eins, wo man Männer auch motivieren kann, hey, schau dir dieses Thema mal an und dadurch Zugang zu einem Arzt, zu einer Ärztin zu schaffen, um dann auch weitere andere gesundheitliche Probleme, wo ein Mann jetzt irgendwie nicht Lust hat zu adressieren, jetzt vielleicht Darmkrebs, Prostatakrebs, Früherkennung, aber dass man dadurch eben sehr nah an diesem Patienten dran ist und dann auch in der Zukunft weitere Themen mit adressieren kann.
Mhm. In der Perimenopause, Menopause, Postmenopause, ein langer Zeitraum, der bei den Frauen da sozusagen ansteht für hormonelle Veränderungen, ist es ja so, dass verschiedenste Hormone wie so Achterbahn fahren. Mein Stand ist, dass beim Mann das Testosteron pro Jahr 1% abnimmt. Ist das richtig?
Das ist richtig im gesellschaftlichen Durchschnitt, dass ab dem 30. Lebensjahr der Testosteronwert ungefähr ein, für einen freien Testosteronwert sogar näher 2% pro Jahr abnimmt, aber im Durchschnitt.
Mhm. Das ist ja dann nochmal sozusagen eine ganz andere Nummer als in den Wechseljahren der Frau, ne? Wo alles sozusagen so durcheinander geht. Aber trotzdem nimmt das Hormon ja ab, auch wenn es halt vielleicht ein bisschen sanfter ist und man sich dann Schritt für Schritt auch ein bisschen dran gewöhnt, dass irgendwas vielleicht fehlt oder so. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, wie sich das für Männer denn anfühlt, also wenn das Testosteron immer weniger wird. Also wie fühlt sich das im Moment an und was hat es vielleicht auch für spätere Konsequenzen für die Overall-Gesundheit?
Ja, sehr, sehr gerne. Also das wären dann so die Symptome eines Testosteronmangels und auch die gesundheitlichen, ja, vielleicht Spätfolgen eines Testosteronmangels. Gehe ich sofort sehr gerne drauf ein. Mhm. Ich würde aber noch einmal gerne was zu den fallenden Werten im Alter sagen. Also das stimmt und ich hatte gerade auch schon unterstrichen, dass es ja im Durchschnitt 1-2% pro Jahr fällt. Im Unterschied zu den Wechseljahren der Frau ist dieser fallende Testosteronwert beim Mann nicht eine zwingende Folge oder keine... Also es passiert nicht zwangsläufig beim Älterwerden, sondern es ist eher eine Funktion von ja, Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen und einer Veränderung des Lebensstils, der im steigenden Lebensalter dazukommt. Ja, also es gibt auch Studien, die sich anschauen, wie sehen denn die Testosteronwerte aus von gesunden, sportlich aktiven 65-jährigen Männern im Beispiel jetzt mal. Und also muss man natürlich lange suchen, solche Männer dann auch tatsächlich in ausreichender hoher Zahl zu finden.
Ja.
Aber die Testosteronwerte dieser Männer, die sind gleich wie die von 25, 30-jährigen Männern.
Ah, okay.
Also wenn man bis ins hohe Lebensalter einen gesunden Lebensstil hat, keine Komorbiditäten entwickelt, dann können die Testosteronwerte normwertig sein, auch im hohen Lebensalter. Mhm. Es gibt zwar ein paar Studien, die darauf hinweisen, dass die testosteronproduzierenden Zellen im Hoden, die nennen sich Leydigzellen, dass die mit steigendem Lebensalter so ein bisschen inaktiver werden können, aber das bedingt letztendlich nicht diesen starken prozentualen Abfall mit dem Älterwerden, sondern was da der stärkste Treiber ist, ist ja Dazukommen von Komorbiditäten, Diabetes, Adipositas, chronisch entzündlichen Erkrankungen, schlechter werdender Lebensstil mit höherem Lebensalter. Das ist der Treiber für die fallenden Hormonwerte, für die fallenden Testosteronwerte bei den Männern, im Gegensatz zu den Veränderungen der Hormone bei der Frau, die ab einem gewissen Lebensalter unweigerlich erfolgen werden. Das ist immer wichtig zu differenzieren. Und auch, was du beschrieben hast, bei Frauen ist das ein recht abrupter Vorgang, also nicht innerhalb von Tagen, aber schon in Monaten, ein Vorgang, der sich dann auch deutlich spürbar macht. Bei Männern ist es so, dass dadurch, dass es eben, falls dieser Wert fällt, um 1% pro Jahr, das ist sehr, sehr langsam. Dieser Unterschied ist sehr subtil, sodass man das Jahr um Jahr gar nicht merkt. Mhm. Und interessanterweise, wenn man bei manchen Männern diesen Wert dann wieder anhebt auf normales Niveau, die sagen, okay, ich merke erst jetzt, nachdem meine Werte wieder angehoben sind, wie ich mich eigentlich fühlen sollte. Mhm. Weil eben diese Veränderung, die stattgefunden hat, sehr langsam und subtil war.
Mhm.
Jetzt aber zu deiner Frage, was sind denn die Symptome für einen Testosteronmangel? Und um sich das vor Augen zu führen, warum diese Symptome sehr vielseitig sind, weil das sind sie, werde ich gleich einmal beschreiben, muss man sich einmal überlegen, wie denn Testosteron überhaupt wirkt im Körper. Und Testosteron, das wirkt als Hormon an dem Androgenrezeptor. Ja, und dieser Rezeptor, der befindet sich eigentlich in jeder Zelle des Körpers. Und somit hat Testosteron auch in eigentlich jedem Bereich des Körpers eine wichtige Wirkung. Im mentalen Bereich, im Gehirn, super wichtig für Konzentrationsfähigkeit, Motivation, Antrieb. Im sexuellen Bereich wichtig für die Erektionsfähigkeit, für das Thema Libido, sexuelle Lust extrem wichtig, aber auch körperlich. Also die meisten kennen ja Testosteron als anaboles Hormon, weswegen es ja auch häufig missbraucht wird.
Mhm.
Dann natürlich super wichtig für die Muskulatur, Muskelerhalt, Muskelwachstum, aber auch im Stoffwechsel ein ganz entscheidendes Hormon. Wie stark läuft der Stoffwechsel, wie gut läuft die Fettverbrennung ab, aber eben auch protektiv gegen gewisse Stoffwechselerkrankungen, wie beispielsweise Diabetes. Und wenn man jetzt zu wenig Testosteron hat, dann können sich natürlich auch die Symptome auf all diesen Bereichen bemerkbar machen, ja, im mentalen, Antriebslosigkeit, Motivationsprobleme. Viele berichten auch von Brain Fog, also irgendwie so Schwierigkeiten, sich wirklich gut konzentrieren zu können. Das ganze Thema sexuelle Lust, Libido, auch durch einen Testosteronmangel meistens so, dass, ja, symptomatischste oder spezifischste Symptom für einen Testosteronmangel, aber eben auch auf körperlicher Ebene. Man baut keine Muskulatur mehr auf, man setzt Fettgewebe an, obwohl man eigentlich versucht, Sport zu machen, sich ins Fitnessstudio schleppt. Das sind eben diese Symptomkomplexe, die sich durch Testosteron spürbar machen für den Patienten. Aber, und da wird es dann auch medizinisch sehr relevant, nicht alles, was ein Testosteronmangel im Körper verursacht, spürt man sofort. Aber wenn wir uns die Studien anschauen, sehen wir, dass wir durch einen Testosteronmangel ein höheres Risiko haben für Osteoporose. Ja, Testosteron wird auch beim Mann zu Östrogen umgewandelt. Und Östrogen ist sehr entscheidend für die Knochendichte. Dann das Thema Stoffwechsel hatte ich schon angesprochen. Das Risiko für den Diabetes massiv erhöht durch einen Testosteronmangel. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist erhöht durch einen Testosteronmangel. Und so geht die Liste eigentlich weiter von vielen Erkrankungen, die durch einen Testosteronmangel begünstigt werden können und die dann auch eben langfristig sich nachteilig auf die Gesundheit eines Patienten auswirken können, wenn dieser Mangel nicht behoben wird.
Das war schon ähnlich wie bei der Frau, ne? Osteoporose, Herz-Kreislauf, Diabetes, das sind ja auch alles Folgen, wenn du wie den Hormonabfall der Frau irgendwie nicht ordentlich begleitest, ne?
Ja, also definitiv. Zum Beispiel, um da auch eine Parallele zu den Problemen bei der Frau dann zu ziehen, also auch bei Frauen wird ja vieles dann durch, insbesondere bei Frauen wird ja vieles durch Östrogen dann auch gesteuert und viele Konsequenzen kommen ja auch durch den Abfall von Östrogen. Mhm. Und auch Männer, die einen Testosteronmangel haben, denen fehlt auch das Östrogen, weil Östrogen beim Mann entsteht durch die Aromatisierung, also die Umwandlung von Testosteron zu Östrogen. Deswegen Männer, die dann zu wenig Testosteron haben, haben dann auch zu wenig Östrogen und somit auch ähnliche Symptome wie Frauen, die dann zu wenig Östrogen haben.
Ja, ach, guck mal, das ist interessant. Das wusste ich gar nicht. Es ist gut, dass du da bist. Wann ist denn eigentlich der Testosteronspiegel erreicht? Also bei jetzt auch heranwachsenden Jugendlichen oder so. Also weil du meinst eben 25, ist das dann so der Peak?
Also es gibt unterschiedliche, im Verlauf des Lebens eines Manns gibt es unterschiedliche Testosteron Peaks, also eins auf jeden Fall in der Pubertät, wenn man dann anfängt, so auch zu vermännlichen, die sekundären Geschlechtsmerkmale, Bartwuchs beginnt, Intimbehaarung beginnt, das ist auch durch Testosteron mitgesteuert, aber dann im jungen Erwachsenenalter ist dann der Peak so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre erreicht für die meisten Männer und dann beginnt eben dieser durchschnittliche Abfall um 1% pro Jahr.
Okay, alles klar. Aber gut, dann muss ich meinen Sohn daran erinnern, dass er nicht so viel Nutella-Toast isst, sondern mehr Bananen und viel Sport macht und so weiter. Dann kann er es ja erhalten.
Ja.
Also es ist total interessant, ne, dass es bei der Frau unweigerlich dazu kommt und dass es beim Mann einfach nur eine Lebensstilfrage ist. Das ist schon gut zu wissen.
Ja, also das müsste ich jetzt auch noch mal ein bisschen spezifizieren. Also ein Testosteronmangel kann auch in drei verschiedene Ursachen eingeteilt werden. Die erste, das ist der primäre Testosteronmangel, Testosteron oder primäre Hypogonadismus. Das ist, wenn das Problem in den Hoden liegt. Ja, Testosteron wird beim Mann zu über 95% in den Hoden produziert und bei Männern, die jetzt einen Hodenschaden haben, beispielsweise nach einem Hodentumor, Hoden musste wegoperiert werden und der verbleibende Hoden hat nicht mehr genug Reservekapazität oder ein Hodentrauma, schlimmer Verkehrsunfall, wo Hoden verletzt wurden, denen fehlt ja das Organ, das Testosteron produziert. Ja,
wird das dann sofort substituiert, wenn sowas passiert?
Es sollte sofort substituiert werden, weil also man sollte natürlich erstmal eine Testosteronmessung machen, gucken, ob der Patient zum Beispiel bei einem Hodenkrebs, ein Hoden musste entfernt werden, es verbleibt ein Hoden, dann kann der verbleibende Hoden häufig noch nachkompensieren und genug Testosteron produzieren. Zumindest initial. Man muss diese Männer aber gut nachverfolgen, weil diese Reservekapazität im Verlauf des Lebens erschöpft werden kann und man dann einige Jahre oder Jahrzehnte nach der Operation dann doch einen Testosteronmangel entwickelt, obwohl der verbleibende Hoden eine Zeit lang kompensieren konnte. Wenn man jetzt aber durch einen schlimmen Verkehrsunfall beide Hoden verlieren sollte, dann fehlt ja definitiv das Organ, das Testosteron produziert und dann sollte direkt eine Ersatztherapie natürlich ärztlich begleitet gestartet werden. Das ist der primäre Testosteronmangel. Die Steuerung für die Testosteronausschüttung aus dem Hoden, die erfolgt aus der Hypophyse, der Hirnanhangsdrüse. Und auch da kann Schaden vorliegen. Ja, beispielsweise Raumforderungen in dem Bereich. Da gibt es teilweise Tumore, die nicht immer bösartig sein müssen, aber die doch die Hypophyse beeinträchtigen können. Oder auch durch Verletzungen, Brüche an der Schädelbasis kann die Hypophyse beeinträchtigt werden. Und dann werden die Hoden, obwohl sie intakt sind, nicht mehr ausreichend stimuliert. Mhm. Und dann spricht man von einem sekundären Hypogonadismus, weil nicht das primäre Organ, sondern das sekundäre, darüber geschaltete Organ beeinträchtigt ist. So, das ist der primäre und sekundäre Hypogonadismus. Das macht aber ungefähr nur 5% von allen Männern, die einen Testosteronmangel haben, aus. Die anderen 95% der Männer mit einem Testosteronmangel, die haben einen sogenannten funktionellen Hypogonadismus. Da ist sowohl Hoden, so sind sowohl Hoden als auch die Hypophyse prinzipiell intakt, aber eben durch entweder Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen oder verschiedenste Lebensstilfaktoren, wird die Testosteronproduktion eingeschränkt und deswegen haben wir zu niedrige Werte.
Okay. Und wie läuft das dann beim Mann? Substituiert man einfach und dann ist das Problem gelöst?
Ganz vereinfacht gesagt, in vielen Fällen ist das so, ja. Aber in der Praxis sollte das natürlich anders ablaufen. Ja, also man muss natürlich erstmal die Diagnose stellen, indem man Blutwerte misst und auch da die richtigen Blutwerte anschauen und dann diese Blutwerte in den Kontext der Symptome des Patienten setzen. Weil auch bei den Testosteronwerten ist es so, dass da gewisse Normwerte, Referenzwerte gibt, die aber nur einen Referenzbereich angeben und nicht ein persönliches Optimum. Das heißt, ein Mann, der einen Testosteronwert hat, der erstmal im Referenzbereich liegt, der kann trotzdem Symptome haben. Ja, also es gibt auch interessante Studien, die zeigen, auch Männer, die im Referenzbereich liegen, können Symptome eines Testosteronmangels haben. Und sobald aber dann ärztlich begleitet die Werte vernünftig interpretiert wurden, in Bezug zu den Symptomen gesetzt wurden, dann kann das fehlende Testosteron substituiert werden, entweder mit einem Gel oder mit einer Testosteroninjektion. Und dann ist es im Wesentlichen so, dass die Symptome auch recht schnell wieder verschwinden, nachdem die Werte wieder ins physiologische, in gesunden Maß angehoben werden.
Und gibt es irgendeine Kontraindikation?
Ja, gibt es tatsächlich. Insbesondere eine, vor allem bei jüngeren Männern, relevante Kontraindikation ist ein aktueller Kinderwunsch. Ein Mann, der aktuell ein Kind zeugen möchte oder in den nächsten 12 bis 18 Monaten, der sollte kein Testosteron von außen zugeführt bekommen. Das hat den Hintergrund, dass von außen zugeführtes Testosteron dem Körper signalisiert, hier ist genug Testosteron vorhanden, ich muss keine eigene Testosteronproduktion stimulieren. Mhm. So, und wir hatten eben festgehalten, dass der Ort, an dem die Stimulierung erfolgt, das ist die Hypophyse. Also die Hypophyse sendet die Signale aus, um die Testosteronproduktion anzuregen. Das ist das Hormon LH, das luteinisierende Hormon. Die Hypophyse sendet aber viele andere Hormone auch aus, aber unter anderem auch das FSH, das follikelstimulierende Hormon. Und LH und FSH-Ausschüttung sind eng aneinander gekoppelt. Mhm. Und wenn die Hypophyse sagt, gut, wir haben ja hier genug Testosteron, ich muss kein LH mehr aussenden, dann sendet es auch kein FSH mehr aus. FSH ist aber zuständig für die Stimulation der Spermienproduktion in den Hoden. Mhm. Das heißt, LH und FSH gehen runter, der Hoden produziert kein eigenes Testosteron mehr, was kein Problem ist, weil es von außen zuführen, aber der Körper produziert auch kein FSH und damit auch keine Spermien mehr. Mhm. Die Spermienproduktion geht runter. Testosteron ist gleichzeitig kein hundertprozentig sicheres Verhütungsmittel, weil einige Männer trotzdem noch eine gewisse Spermienproduktion aufrechterhalten und theoretisch trotzdem noch Kinder zeugen können. Mhm. Aber bei einem aktuellen Kinderwunsch würde man kein Testosteron von außen geben. Da würde man dann auf andere Präparate zurückgreifen, um eben über andere Wege die Testosteronwerte anzuheben.
Mhm. Und wie würde das gehen?
Das kann einmal mit Präparaten funktionieren, die nennen sich SERMs. Das sind Selective Estrogen Receptor Modulators, so ein Tamoxifen oder Clomifen. Das sind ja auch Substanzen, die, glaube sogar Zulassungen eher in der Gynäkologie haben. Das sind Off-Label-Anwendungen, die dem Körper signalisieren, diese negative Rückkopplung, die erfolgt durch körpereigenes Testosteron und körpereigenes Östrogen, die schalten diese negative Rückkopplung aus. Und die Hypophyse sendet dann mehr diese Hormone LH und FSH in Richtung der Hoden. Mhm. Und dann produziert der Körper mehr körpereigenes Testosteron. Das ist quasi ein Weg, wie das gemacht werden kann. Er wird auch in der Praxis sehr häufig angewendet. Ein anderer Weg, der ist aber sehr, sehr kostenintensiv, ist, dass wir die Hypophysenhormone ersetzen. Einmal FSH, aber auch das LH. Das LH kann man ersetzen durch HCG, das ist noch recht überschaubar preislich, aber das FSH, das rekombinante FSH, das dann genutzt wird, da sprechen wir über 1.000 Euro Therapiekosten roundabout im Monat. Also es wird dann recht teuer, aber das ist ein sehr guter Weg, die körpereigene Spermien- und Testosteronproduktion selber anzuregen.
Und wenn jetzt der erste alternative Weg total gangbar ist, warum macht man das nicht immer? Weil es hört sich jetzt mal für mich, ich habe kein Medizin studiert und als Laie hört sich's für mich so an, ach ja, ich gebe dem Körper irgendwas, damit er sich selber hilft. Hört sich für mich gesünder an, als ich substituiere einfach das, was nicht da ist.
Also das ist ein interessantes Argument, dem Körper selber zu helfen. Du gibst dann aber ja schon Substanzen zu, wie beispielsweise Tamoxifen und Clomifen, die eine sehr komplexe Wirkung auch im Körper haben. Also die modulieren ja die Östrogenrezeptoren. Mhm. Einmal an der Hypophyse, da ist der gewünschte Effekt, aber auch an anderen Stellen im Körper gibt es Östrogenrezeptoren, die dadurch mit moduliert werden. Sind zwar recht spezifisch, diese Substanzen, aber eine gewisse Mitmodulation erfolgt auch. Im Vergleich dazu, wenn du beispielsweise mit Testosteron behandelst, dann hast du ja wirklich das 100% identische Hormon, das der Körper auch selber produzieren würde und damit auch die 100% identische Wirkung, die dieses Testosteron im Körper selber auch erfüllen würde. Da so der Unterschied zwischen diesen SERMs, also selektiven Östrogenrezeptormodulatoren, und dem Testosteron. Oder war deine Frage zwischen den SERMs und dem rekombinanten FSH und HCG?
Nee, schon zum Testosteron selbst. Und das Testosteron ist sozusagen auch bioidentisch hergestellt.
Genau, das ist das bioidentische Testosteron. Also der Körper kann das nicht unterscheiden, ist identisch wie das.
Das heißt, es gibt auch keine Nebenwirkungen?
Ja, es gibt trotzdem Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen, weil die Wirkung von Testosteron ist die Wirkung von Testosteron, egal ob es der Körper selber produziert oder ob es von außen zugeführt wird. Aber ja, es gibt unerwünschte Wirkungen, die sich aber sehr im Rahmen halten, wenn man den Wert auf ein physiologisches Niveau anhebt. Also wenn der Wert da steht, wo er stehen sollte vom Körper selber, dann ist diese unerwünschte Wirkung meistens sehr überschaubar. Problematisch wird es teilweise, wenn man durch eine falsche Applikation starke Spiegelschwankungen erzeugt oder wenn man, wie es im Missbrauch oft gemacht wird, sehr, sehr hohe Level erzeugt, wo der Körper eigentlich nicht gewohnt ist und wo der Körper auch nicht ausgelegt ist für. Dann gibt es natürlich noch mehr unerwünschte Wirkungen. Aber unter einer richtig ärztlich durchgeführten Ersatztherapie, was man da am Anfang schon mal merken kann, ist so, ja, eine verstärkte Talgproduktion, leichtes Neigen zu Akne. Es gibt aber auch Themen wie Wassereinlagerungen oder so das Thema gesteigertes Brustwachstum, so eine Gynäkomastie. Das kommt dann aber eher durch eine zu starke Aromatisierung von Testosteron zu Östrogen. Da kann man aber auch gegenwirken, indem man diese Applikationsintervalle verändert oder gewisse Substanzen dazu gibt, die das dann auch verhindern, diese Aromatisierung. Aber auch das muss immer ärztlich gut abgestimmt werden, damit man da sich auf einem guten Niveau befindet.
Jetzt hast du schon zweimal so angedeutet, dass das auch missbräuchlich eingesetzt wird. Wofür denn?
Also in erster Linie geht es darum, die anabole Wirkung von Testosteron zu nutzen. Man kennt es aus dem Bodybuilding. Man möchte, dass die Muskulatur stärker wächst und Testosteron ist das Anabol ist der körpereigene Hormon, das dafür sorgt, dass die Muskulatur eben wächst. Mhm. Und deswegen wird es dann häufig angewendet, um ästhetische Ziele zu erreichen, die ja mit normalen, gesunden Testosteronwerten in dem Ausmaß vielleicht auch nicht zu erreichen wären. Mhm. Ein anderer Effekt von Testosteron ist die Vermehrung von roten Blutkörperchen. Das ist bei einem Testosteronmangel häufig so, dass Männer eine Anämie haben. Die haben eine gewisse Blutarmut, dadurch auch so eine gewisse Antriebslosigkeit oder Schlappheit, schnellere Erschöpfung. Mhm. Und durch eine Ersatztherapie verbessert sich das. Tatsächlich ist das aber so, dass gleich wie das Muskelwachstum auch dieser Anstieg von den roten Blutkörperchen, das geht immer weiter. Je mehr Testosteron man nimmt, desto höher steigt das Ganze an. Und wer sich vielleicht im Ausdauersport auskennt, der weiß, dass die roten Blutkörperchen wichtig sind für den Sauerstofftransport. Mhm. Ja, und je mehr rote Blutkörperchen wir haben, desto effizienter können wir Sauerstoff transportieren. Deswegen wird Testosteron auch da zum Teil oder kann auch in Ausdauersportarten missbräuchlich eingesetzt werden, um eben die Sauerstofftransportkapazität zu steigern.
Und was macht das mit der Psyche, wenn das falsch eingesetzt wird?
Wenn es falsch eingesetzt wird und in zu hohen Bereichen sich befindet, kann es dazu führen, dass eine gewisse Aggressivität beziehungsweise Stimmungsschwankungen auftreten. Mit dem Wort Aggressivität im Zusammenhang mit Testosteron bin ich immer vorsichtig, weil das ein großes Stigma ist. So, ja, jemand, der aggressiv auftritt, da wird gesagt, ja, der hat zu viel Testosteron oder der ist hier Testosteron gesteuert. Mhm. Und da wird man dem Hormon nicht gerecht. Bei Studien, die sich anschauen, wie sich Testosteron im gesunden Niveau auf ja, Interaktionen, zwischenmenschliche Interaktionen auswirkt, die weisen eher darauf hin, dass Testosteron eher eine gewisse Gelassenheit mitbringt und eine gewisse Resilienz auch gegenüber Stress und Stimmungsschwankungen in dem Sinn. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Gleichzeitig, du hast ja gefragt, was passiert, wenn wir da besonders hoch gehen mit dem Testosteron, dann ist es doch so, dass man da gewiss aggressives Verhalten auch an Tag legen kann. Der Vollständigkeit wegen, weil wir jetzt gerade so ein bisschen weg von den Kontraindikationen gegangen sind, da würde ich gerne noch eine weitere anbringen, weil es auch sehr wichtig ist, die zu nennen. Und zwar ist ein bestehender Prostatakrebs ist eine absolute Kontraindikation für eine Testosteronersatztherapie. Wer vielleicht jemanden kennt, der unter einem Prostatakrebs leidet, das statistisch gesehen sind das sehr viele von uns, weil es eine sehr häufige Erkrankung ist. Bei manchen Männern behandelt man den Krebs, indem man eine ADT macht, eine Androgen Deprivation Therapy, also eine Therapie, in der man dem Körper Testosteron entzieht und damit sehr erfolgreich den Prostatakrebs behandeln kann, weil das Wachstum von diesem Prostatakrebs testosteronabhängig ist. Und wenn man bei so einem Mann jetzt beispielsweise Testosteron zugeben würde, dann würde man ja das Wachstum dieses Krebs massiv verstärken und die Erkrankung verschlimmern. Das heißt, in dem Zustand darf keine Testosteronersatztherapie ohne weiteres gemacht werden. Wichtig ist aber da auch nochmal zu unterstreichen, aufgrund dieses Effekts, also aufgrund des testosteronabhängigen Wachstums eines Prostatakrebs, wurde in der Vergangenheit angenommen, dass Testosteron selber ein Prostatakrebs überhaupt erst erzeugen könnte. Da ist aber auch die Studienlage mittlerweile sehr eindeutig, dass Testosteron keinen Prostatakrebs macht. Das heißt, auch wer einen Testosteronmangel hat und sich behandeln lassen möchte, der muss keine Angst haben, dass diese Behandlung dazu führt, dass er einen Prostatakrebs entwickelt, muss aber die Prostata immer gut auf dem Schirm haben, weil es könnte ja sein, dass sich aufgrund von anderen Umständen Prostatakrebs entwickelt und dann möchte man natürlich schnell genug darauf reagieren und den nicht weiter wachsen lassen.
Ja, verstehe. Ja, es ist ja bei den Frauen auch so, ne? Also, dass bevor eine Hormonersatztherapie angefangen wird, auch ganz genau geschaut wird und ist da vielleicht doch irgendwas in der Brust, ne? Dass, wenn man mit der Gabe beginnt, das dann wachsen könnte. Aber da ist es ja eben auch so, dass wenn du gesund einstartest, das natürlich nicht getriggert wird durch die Gabe von Hormonen, dann ist es ganz ähnlich wie beim Mann.
Ja, aber bei Frauen war es ja auch viele Jahre leider so, dass da gewisse Studien falsch ausgelegt wurden sich deswegen auch ein falsches Stigma im Kopf von vielen Ärzten, aber auch im Kopf von vielen Patienten eingebrannt hat, sodass viele denen eigentlich sehr, sehr gut geholfen werden könnte durch eine Hormonersatztherapie, dass sie entweder sich selber keine Hilfe suchen oder auch auf Ablehnung stoßen. Also ich meine, bis heute noch von gewissen Ärzten und Ärztinnen, die da ja dieses Denken noch leider in ihren Köpfen haben.
Total, also es ist ein Riesenproblem und mich würde mal interessieren, weil das Thema Hormone und Männer ist ja natürlich noch viel unterrepräsentierter als das Thema Hormone und Frauen. Und selbst bei uns Frauen ist es ja so, wenn die Wechseljahresbeschwerden anfangen, du rennst ja mindestens zu 3 verschiedenen Ärzten, bis du dann wirklich mal auf jemanden triffst, der sich auch auskennt. Wie ist das denn bei Männern? Das muss ja noch viel krasser sein eigentlich.
Ja, also ich weiß nicht, ob's viel krasser ist, aber ist auf jeden Fall auch sehr krass. Die Männer, die sich da Hilfe suchen wollen, die treffen auf viele Stigmata, auf der einen Seite natürlich auf die, ja, Testosteron, das macht dann Prostatakrebs oder kriegen sie einen Herzinfarkt vor und das können sie ja nicht machen, aber insbesondere bei jetzt etwas jüngeren Männern, also wenn wir jetzt nicht von 60-jährigen, 70-jährigen Männern sprechen, sondern von Männern in ihren 30ern oder 40ern, wo tatsächlich Testosteronmangel auch auftreten kann, denen wird dann häufig auch so ein, ja, Missbrauch unterstellt oder eine Missbrauchambition unterstellt, sodass dann teilweise nicht mal eine Testosterontestung erfolgt und das dann doppelt schwierig ist, einmal gegen diese 2 unterschiedlichen Stigmata anzukämpfen.
Ja, ist bei Frauen ja auch so. Ja, du nimmst ja nur Hormone, weil du weiter jung aussehen willst oder so. Das ist halt auch, ist auch noch ein Stigma, was irgendwie dazukommt, ne? Totaler Quatsch.
Ja, das ist total schade. Und was ich besonders schade finde, ist, dass wenn eine Person, die schon weiß, okay, ich habe eine Herausforderung, ich weiß auch, was die richtige Lösung ist und versucht, sich Hilfe zu holen und dann bei 2, 3 Ärzten, Ärztinnen mal angefragt hat und dann wiederholt auf Ablehnung stoßt, dass diese Person dann teilweise auch damit aufhört und dann den Rest ihres Lebens unter einer niedrigeren, also eine niedrigere Lebensqualität genießt, als sie eigentlich müsste. Und das ist besonders traurig und deswegen ist es so wichtig, dass Lösungen geschaffen werden, dass solche Personen auch dann Unterstützung bekommen. Und da Um vielleicht nochmal den Schritt zurückzumachen im Bereich der Hormongesundheit und was man da für Lösungen anbieten kann, hatten wir dann uns entschieden, das Thema Männerhormongesundheit zu adressieren mit einer Lösung, haben dann aber auch überlegt, okay, Hormongesundheit ist auch bei Frauen eine große Herausforderung, wieso machen wir nicht ein Unternehmen, das eben beide Themen gleichzeitig adressiert? Und da ist uns aber auch aufgefallen, dass diese Komplexität, die es oder die Expertise, die es bedarf, um da eine vernünftige Behandlung abzudecken, das ist nicht die gleiche. Also man muss sich nicht mit den gleichen Themen auskennen, um sowohl Männer als auch Frauen behandeln zu können, sondern das ist eine sehr spezifische Expertise gefragt. Und dann haben wir uns das nicht zugetraut, eben beides gleichzeitig zu machen. Sehen aber auch,
kompliziert, diese Frauen, ne? Ich sage es dir.
Absolut. Ja. Aber haben auch gesehen, dass da auch andere Unternehmen gibt, die da einen sehr coolen Job machen und dann uns als Männerunternehmen eben positioniert, und dann kann man auch gewisse Synergien nutzen, weil die Herausforderungen sind irgendwo die gleichen und dann kann man dann guten Schulterschluss machen und gemeinsam diese Herausforderungen auch adressieren.
Ja, voll gut, dass ihr das macht, dass ihr das gegründet habt, und das ist super, super wichtig, ne? Also weil es ist ja auch, wie du auch sagst, diese Stigmatisierung, das kennen wir als Frauen ja sehr, sehr gut, und trotzdem haben wir aber nochmal einen anderen Zugang dazu, wie du eingangs ja auch sagtest, wir haben ja mit unseren Hormonen unser Leben lang schon zu tun, und irgendwie, ich habe das Gefühl, so in der Gesellschaft oder im Freundeskreis oder wo man auch hinblickt, in den Medien und so weiter, es wird einfach bei Frauen da mehr drüber gesprochen mittlerweile. Ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen in dieser Blase, in der wir uns befinden, und so, es ist noch nicht flächendeckend angekommen, deswegen müssen wir noch weitermachen mit unseren Podcasts und so weiter. Aber es tut sich auf jeden Fall was, und umso schöner, dass du das irgendwie auch bei den Männern so anstößt, finde ich ganz toll. Was würdest du denn sagen, sind so die ersten Anzeichen, bei denen ein Mann vielleicht mal auf dieses Thema schauen sollte?
Die Symptome sind sehr unterschiedlich. Bei dem einen Mann ist es eher so nachlassende Libido, nachlassende sexuelle Lust. Mhm. Beim anderen ist es eher so Motivationslosigkeit, Unternehmungen zu machen, sich mit Freunden zu treffen. Also das kann sehr unterschiedlich sein aus unserer eigenen Erfahrung. Also wir haben mittlerweile schon viele tausend Männer auch begleiten dürfen. Ist es so, dass, machen auch da mal Umfragen, um zu verstehen, was denn so der Treiber ist, dass immer zwei Sachen den größten Leidensdruck verursachen. Und das ist auf der einen Seite die Libido, also Libidoverlust, keine Lust mehr auf sexuelle Aktivitäten. Man fühlt sich nicht mehr hingezogen zu seiner Partnerin, zu seinem Partner, und dadurch leidet dann auch die Partnerschaft in vielen Fällen. Das ist so ein starker Treiber. Also wer das bei sich spürt, dass mit der Libido was nachgelassen hat, der sollte auf jeden Fall mal auf den Testosteronwert schauen und auf den freien Testosteronwert, weil das auch eben ein sehr wichtiger Wert ist. Oder das Thema Antrieb. Ja, was ich schon von mehreren unabhängigen Patienten gehört habe, unsere Kooperationsärzte tragen uns dann auch zum Teil so gewisse Soundbites zu, was die Patienten zu sagen, ist, dass es sich anfühlt, man geht mit so einem schweren Rucksack oder mit so einer Gewichtsweste durch den Tag. Alles fühlt sich schwerer an, mühsamer an, man schleppt sich durch den Alltag. Das ist so das zweite treibende Symptom, das die Patienten dann ja häufig aufhorchen lässt und da nochmal nachschauen lässt, ob man da möglicherweise eine Herausforderung hat mit den Testosteronwerten. Mhm. Und viele wundern sich, viele sagen so, okay, ich habe jetzt diese Symptome, aber Testosteron, das wird es bei mir nicht sein, weil ich muskelbepackt bin oder weil ich in anderen, ich habe noch Libido, deswegen kann es nicht an meinem Testosteronwert liegen. Mhm. Aber das kann dann täuschen, weil bei dem einen Mann macht sich's eben durch den mangelnden Antrieb bemerkbar und die Libido ist noch da, und ein anderer, der hat überhaupt keine Libido mehr, ist aber muskulös, fit und macht seinen Sport. Deswegen, auch wenn nur eins dieser Symptome auftritt, kann man es nicht direkt auf den Testosteronmangel schieben, ohne zu schauen. Aber das kann sich dann in jedem Fall lohnen, einmal auf die Werte zu gucken, um zu gucken, okay, wo stehe ich da, und ist es möglicherweise die Ursache.
Ich würde zum Schluss ganz gerne noch wissen, hast du für Männer so, weiß ich nicht, drei allgemeine Tipps, um vielleicht ohne eine Substitutionstherapie so auf ihre Testosteronwerte zu achten, irgendwie gute Lifestyle-Empfehlungen, um die Werte hochzuhalten und gesund zu halten?
Ja, absolut. Ich hatte ja vorhin beschrieben, 95% der Männer, die haben Testosteronmangel aufgrund von, ja, die Hoden sind intakt, die Hypophyse ist intakt, also da liegt es am Lebensstil im Wesentlichen. Mhm. Und was ich da immer sehr, sehr gerne unterstreiche, sind zwei Sachen. Einmal ist das Thema Schlaf. Schlaf extrem essentiell für viele Elemente der Gesundheit, aber auch extrem wichtig für den Hormonhaushalt. Testosteron wird vor allem in der Nacht produziert, in der zweiten Nachthälfte, in den REM-Schlafphasen vor allem. Und wer zu wenig schläft, der reduziert seinen Testosteronwert signifikant. Es gibt sogar eine Studie, wurde angeschaut, junge, gesunde Männer zwischen 25 und 35, die schlafen in der Studie nur 4 bis 5 Stunden die Nacht und deren Testosteronwerte sind um bis zu 15% abgefallen nach nur einer Woche. Also Schlaf, extrem wichtiger Faktor, um den Hormonhaushalt intakt zu halten. Und das andere Thema ist das Thema Körperkomposition. Ein extremer Treiber für Testosteronmangel ist Übergewicht, Adipositas. Übergewichtige Männer haben um die 30% niedrigere Testosteronwerte im Schnitt als normalgewichtige Männer. Also alles, was man tun kann, um eine gesunde Körperkomposition zu schützen, herzustellen, ist auch extrem zuträglich. Also Krafttraining, Ausdauertraining, um eben Muskulatur aufzubauen und Fette zu verbrennen, ist da auch ein super, super wichtiger Hebel und natürlich auch eine zuträgliche Ernährung, also proteinreich, wenig Zucker. Das ist auf jeden Fall das, was man im Bereich Lebensstil richtig machen kann. Und wenn es alle richtig machen würden, dann hätten auch sehr viel weniger Männer einen Testosteronmangel.
Vielen Dank, Jonathan. Ich habe richtig viel gelernt heute. Es hat total Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Freue mich, hier gewesen zu sein.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.